Selig in Lust und Leid lässt die Liebe nur sein. So singt Brünnhilde am Ende der Götterdämmerung. Nein, sie singt so nicht, denn diese und einige andere Verse hat Richard Wagner gestrichen. Aber im Libretto sind sie noch enthalten, versehen mit der Anmerkung Wagners, dass diese Strophen, weil ihr Sinn in der Wirkung des musikalisch ertönenden Dramas bereits mit höchster Bestimmtheit ausgesprochen wird, bei der lebendigen Ausführung hinwegzufallen hatten, durfte schließlich dem Musiker nicht entgehen. Selig in Lust und Leid lässt die Liebe nur sein. Das ist gleichwohl der Titel dieser Interpretation, in deren Mittelpunkt die Götterdämmerung von Richard Wagner steht. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Jürgen Liebing. Und ich freue mich, einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen, ein Musikliebhaber durch und durch, ein Kritiker dazu, der mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält. Eines seiner Bücher kennt bestimmt jeder Opernfreund, ein Opernführer für Versierte und Versehrte. Verdi ist der Mozart Wagners. Herzlich willkommen, Eckart Henscheid.
Guten Tag.
Sie haben auch ein riesiges Werk geschrieben, die Trilogie des laufenden Schwachsinns, ohne den Ring des Nibelungen mit diesem Werk vergleichen zu wollen. Aber auch Sie neigen zum, sagen wir mal, Überbordenden, zum Großen.
Ja, ich höre hin und wieder beides, dass ich ein Meister der kleinen Form sei, dann aber auch heute zum Beispiel wieder eine Neigung zum Großen. Mir ist beides recht und ich glaube, ich müsste selber lange überlegen, um zu sagen, ich sei ein Anhänger der ganz großen wagnerischen Ringform oder eben doch der kleinen. Es wechselt sich ganz gut ab.
Also es ist auch in Anführungszeichen nur eine Trilogie und keine Tetralogie. Als ich Sie gefragt habe vor etlichen Monaten, ob Sie Lust hätten, an diesen Interpretationen teilzunehmen, da schwankten Sie bei Ihrer Entscheidung zwischen Verdi und Wagner und seiner Götterdämmerung. Was hat den Ausschlag für die Götterdämmerung gegeben?
Neben den Meistersingern ist die Götterdämmerung schon eines meiner Lieblings-Wagner-Werke, liegt mir näher als der restliche Ring. Der Start in die Götterdämmerung war eher langsam, so wie das Werk auch sehr langsam und getragen beginnt. Ich wurde buchstäblich am 16. Geburtstag Wagnerianer mit einer Nürnberger Aufführung des Siegfried. Und genau ein Jahr später kam die Götterdämmerung nach im Zuge einer kompletten Darbietung des Rings. Und der Erkenntnis- und Zuneigungsprozess ist heute noch nicht ganz abgeschlossen. Erst bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch merkte ich, sah mir nochmal das Vorspiel an. Das ist in Cestur, einer sehr seltenen, gedämpften Tonart notiert. Ich habe aber gemerkt, Wagner notiert es mit 6b, das ist ja also Gestur, vermutlich, nehme ich an, um den Streichern die Aufgabe leichter zu machen. Es kommt aber dann tatsächlich dauernd fest vor, was also für Cestur spricht. Bloß als Beispiel dafür, dass meine Annäherung noch immer nicht ganz abgeschlossen ist.
Um uns musikalisch ein bisschen anzunähern, dieser riesigen Götterdämmerung, das Vorspiel natürlich mit dem Orchester der Bayreuther Festspiele unter der Leitung von Christian Thielemann. Das war das Vorspiel zur Götterdämmerung mit dem Orchester der Bayreuther Festspiele unter der Leitung von Christian Thielemann. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2009. Und dieser Ring wird wohl eingehen in die Geschichte als Thielemann-Ring. An den Regisseur Tancred Dorst wird man sich wohl bald nicht mehr erinnern. Herr Henscheid, Sie sagt, mit 16 hatten Sie quasi Ihr erstes Wagner-Erlebnis. Sie sind mittlerweile einige Jahre älter. Wie viel Ringe oder wie viel Götterdämmerungen, die Ihnen ja so am Herz liegt, haben Sie wohl gesehen?
Gesehen vielleicht bloß, wenn man die DVDs, die Filme wegtut. Da besitze ich inzwischen auch 4 oder 5. Gesehen vielleicht bloß 10 oder 12. Die letzten beiden in Bayreuth aber schon. Und das fand ich noch alles in allem, Tancred Dorst Kritik hin und her, sehenswert und ansehbar. Ich bin aber kein genuiner Theaterrenner. Ich gehe gern in die Oper, aber nicht mehr so gern. Also ich helfe mir doch, wie viele andere Wagner-Freunde, Wagner-Puristen, viel mit Konserve. Also manche wollen ja überhaupt kein Bild dabei sehen, sondern nur CDs und früher Videobänder. Bei mir ist es nicht ganz so puristisch, sondern ich gehe schon gern ins Theater in dem Monat gleich 4-mal. Seltsamerweise ist kein Wagner dabei, sondern von Ravel bis De Falla und Saint-Saëns, also Spätwagnerianer, wenn man so will. Wagner stand immer im Zentrum und die Götterdämmerung ist neben den Meistersingern dieses Zentrum des Zentrums.
Nur 10 bis 12. Man muss bedenken, dass es ja in der Vergangenheit nicht überall einen Ring zu sehen gab. Sie sagten, den letzten Ring haben Sie gesehen in Bayreuth in der Regie von Tancred Dorst. Was bleibt für Sie an dieser Götterdämmerung hängen?
Also vom Musikalischen her nicht unbedingt große Stimmen, die findet man in Bayreuth jetzt nur noch ausnahmsweise. Das wie immer hochkultivierte, unsichtbare Orchester. Von der Regie her nichts Nachdenkwürdiges, aber auch nicht unbedingt Erinnerungen, die die Weißglut entfachen. Ich habe es damals eher etwas gutmütig interpretiert und empfunden, mit einer gewissen Freude, auch dass dieses nicht ganz unanstrengende Werk von 4,5 Stunden hinter mir lag, regielich nichts Bedeutendes.
Wir bleiben in Bayreuth und gehen ein bisschen zurück in die Geschichte. In das Jahr 1967, damals gab es noch eine Inszenierung von Wieland Wagner und es spielt das Orchester natürlich der Bayreuther Festspiele unter der Leitung von Karl Böhm und die Nornen treten auf.
Yes.
Marga Höfgen, Annelies Burmeister und Anja Silja waren die drei Nornen. Und dass es sich hier um eine Live-Aufnahme aus Bayreuth handelte, konnte man daran merken, dass auch die Soufflöse mitgewirkt hat. Eckart Henscher hat diese Nornenszene am Anfang der Götterdämmerung rekapituliert ja noch einmal alles, was vorher war. Ein Kunstgriff, den Wagner ja im Ring immer wieder anwendet, aber diese Nornenszene ist doch was ganz Besonderes.
Also im Ring und speziell in der Götterdämmerung wendet er es meines Erachtens sogar einmal zu oft an, weil sich zum Teil das, was die Nornen mitteilen, bei Waltraudes Erzählung fast genauso wiederholt. Es muss ihn da manchmal eine Art Angst getrieben haben, beziehungsweise eine Fürsorge fürs Publikum, alles nochmal zu erzählen. Manchmal ist es nicht allzu ökonomisch von ihm, manchmal aber großartig, etwa bei der Nornenszene, die zu meinen Lieblingsszenen überhaupt gehört. Der Zufall fügt, dass die Regie die Moderation genau oder fast genau denselben Ausschnitt ausgewählt hat, der schon mal bei einer Radiosendung von mir eine Rolle spielte. Und da ging es um meine Lieblingsmusik überhaupt. Und das ist und bleibt eine besonders wichtig und interessant deswegen, weil dieses Verfahren, musikalische Verfahren von Wagner hier besonders eklatant wird, der Kombinatorik von schon bekannten Motiven, also hier hintereinander, ich muss nicht mal spicken, das sogenannte Rheingold-Motiv, das Fron-Motiv, das Schicksalsfrage-Motiv, dann das Schwert-Motiv und in einer Art kontrapunktig das Siegfried-Horn-Motiv mit dem Alberich-Fluch-Motiv kombiniert, das ist schon von höchster Eindringlichkeit. Das Buch, das ich hier für den Notfall zum Spicken vor mir habe, das hat bei meiner Wagner-Werdung eine große Rolle gespielt. Das kombiniert ein älteres Werk von meinem Vater vererbt, mit Runen, keilschriftartigen Überschriften noch versehen, Titeln versehen. Das kombiniert ein Libretto mit den wichtigsten sogenannten Leitmotiven. Jeder auch Nicht-Wagnerianer ahnt, was es mit den Leitmotiven auf sich hat. Adorno bezeichnet sie als Hundemargen. Es führt kein Weg daran vorbei, dass man sich mit ihnen beschäftigt bei Wagner. Und bei der Nornenszene noch nachzutragen, was auch nicht jeder Wagner-Kenner und Wagnerianer weiß, Auch Wagner hat bis zum heutigen Tag oder hatte lang unter völligen Idiotien zu leiden. Diese Nornenszene, die man vielleicht als bedeutendsten Teil des ganzen Rings auffassen könnte, vielleicht des ganzen Wagnerwerks, des modernsten Teils, die wurde um die Jahrhundertwende ausgespart, um einfach Zeit zu sparen. Der erste Akt der Götterdämmerung ist sehr lang, 2 Stunden, und da spart man genau 17 Minuten. Es geht dann einfach los mit der Morgendämmerung, die auch nicht schlecht ist, aber die größere Musik ist noch die Nornenszene selber in ihrer Verwobenheit der verschiedensten Motive, in ihrer Verhangenheit. Gelegentlich bei der eben gehörten Szene glaubt man wirklich eine Art Vorvergangenheit rauszuhören an der Stelle, dass Rheingold raubte Alberich einst.
Aber etwas Neues erfährt man ja in der Nornenszene doch, dass die Weltesche dann anfängt zu welken und eigentlich zu verdorren. Also quasi könnte man modern und neu sagen, das ist der erste ökologische Eingriff gewesen, den da der Gott Wotan vollführt hat.
So könnte man es interpretieren. Wagner war offenbar von dieser Idee und ihrer Wichtigkeit sehr überzeugt, obwohl es vorher in den Siegfried und Walküre auch schon anthematisiert wird. Aber er legt es dann auch gleich noch der Waldraute im selben Aufzug in den Mund. Musikalisch auch sehr eindringlich gestaltet mit so einem Art Fellgeräusch der Weltesche. Nicht alle Wagner-motivischen Einfälle oder Metaphern darf man ganz wörtlich nehmen, etwa der Schluss der Götterdämmerung. Da, glaube ich, gehen die Interpretationsansichten doch etwas auseinander in Form einer Art Überbildlichkeit, der sich Wagner dann hingegeben hat. Ob nun Walhall verbrennt, oder verdämmert, oder auch das wird auf der Bühne ja in älteren Inszenierungen dargestellt, sozusagen überschwemmt wird vom irgendeinem rheinischen Hochwasser, wird nicht so ganz klar, auch wenn man die Regieanmerkungen studiert, und in den modernen Inszenierungen geht dann alles noch weiter ins Vielfältige.
Aber wir wollen nicht vorgreifen, ja. Der Schluss wird uns auch noch beschäftigen. Sie sagten, manchmal wurde ihm diese Nonnenszene gestrichen, und sie ist auch zumindest irritierend, denn man rechnet eigentlich mit dem, was danach kommt, denn am Schluss vom Siegfried, da sind Siegfried und Brünnhilde auf dem Felsen vereint und man denkt, jetzt geht's da weiter. Aber die Nornen, sie zwingen den Zuschauer und Zuhörer nochmal innezuhalten. Aber dann kommen wir auf diesen Felsen und wir kommen auf diesen Felsen und entdecken Birgit Nilsson und Wolfgang Windgassen.
Thank you. Thank you.
Birgit Nilsson war Brünnhilde, Wolfgang Windgassen, der Siegfried, und es spielten die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Georg Scholti. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1964, der erste Stereo-Studio-Ring. Birgit Nilsson und Wolfgang Windgassen sind unstreitig zwei große Wagner-Sängerinnen und Sänger. Haben Sie die noch erlebt?
In Tristan und Isolde, nun gerade nicht in der Götterdämmerung. Da war ich schon ein Jahr lang Wagnerianer, also ich habe es mit 17,5 so etwa in Bayreuth 59 gesehen, in einer nicht allzu bemerkenswerten Inszenierung. Von den beiden Sängern war ich fast so beeindruckt wie von unserem Chauffeur, der 7,5 Stunden bei Gluthitze im Auto sitzen geblieben ist, in einem kleinen Fiat. Aber das sind natürlich jetzt schon sehr alte Erinnerungen. Etwas neuer ist für fortbildungswillige Wagner-Spezialisten, dass es eine DVD gibt, Probenarbeit mit Georg Scholti und im Prinzip der gleichen Besetzung, Windgassen, Nilsson, von der damaligen ersten Studioaufnahme in Wien vom Ring. Für Scholti und Wagner-Freunde fast ein Muss. Dieses Duett, was wir hörten, ist natürlich auch nicht schlecht, nicht ganz so neuartig modern wie die Nonnenszene. Auch das vorbereitende Orchestervorspiel, das man auch früher gern als Salonmusikstück bei Wunschkonzerten und so weiter hörte. Die Morgendämmerung und dann übergehend in Siegfrieds Reinfahrt, sehr schön und zart in der Stimmung. Das vorbereitende Siegfried-Leitmotiv, abgewandelter Hornruf, Brünnhildes Klarinettenmotiv, was dann am Ende der Götterdämmerung sehr relevant wieder wird, also Erlösungsmotiv, alles sehr schön. Das Duett selber, wenn man boshaft sein wollte, könnte man sagen, da fällt Wagner in Verdi-Idiom zurück oder zumindest in frühen Wagner, wenn man so will, auch Karl Maria von Weber. Trotzdem, die Einzelheiten sind sehr schön gearbeitet. Nicht nur dem Wagner-Spezialisten könnte auffallen, dass Wagner, nachdem er sich drei Abende sauber gehalten hat, jetzt wieder in die alte Form des Opernduetts zurückfällt. Am Ende von Siegfried ist es in dem Sinn kein konventionelles Duett, sondern die Stimmen sind gegeneinander gerichtet, nie gleichzeitig. Hier in der Götterdämmerung schon. Das steigert sich dann. Später setzt er auch zum ersten Mal im Ring wieder einen Chor ein. Und am Ende des zweiten Akts, wir kommen vielleicht drauf, ein richtiges Terzett. Was Wagner quasi als humoristische Beigabe vielleicht verstand, dass die Neuerungen, die er einführte, das monologische Singen, auf ihre Grenzen stoßen, indem er also die alten, zum Teil jahrhundertealten, tradierten Formen wieder installierte.
Eckhard Henscheid, in der Götterdämmerung gibt es jemanden, der dort zum ersten Mal auftritt und für den Richard Wagner ganz besondere Musik komponiert hat, die Figur Hagen. Das ist ja keine gute Figur, aber eine musikalisch dankbare?
Hochdankbar sogar. Ich habe mich gestern noch bei einem nachwachsenden Hagen überzeugt, der sich heute schon mit 30 darauf freut, Hagen eines Tages zu singen an einem großen deutschen Haus. Es ist noch etwas zu früh für ihn. Ich selber habe in meiner mutigen Zeit auch ein bisschen Hagen gesungen, die vorherige erste große Hagen-Szene, wo Hagen am Rhein sitzt und die beiden anderen zum Brünnhilde-Felsen aufgebrochen sind. Hier sitze ich zur Wacht, wahre den Hof, wäre die Halle dem Feind. Sie können bezeugen, ich muss kaum spicken in meinem Librettobuch. Es hat sich vieles im Kopf sediert. Hier im Vorspiel und in dem Duett des nun folgenden zweiten Akts, da ist wieder dieses schon angesprochene Prinzip einer stockenden Monotonie zu beobachten, hier auch durch Synkopen hergestellt. Und dass eine Musik, die für Wagner-Spezialisten unter dem Namen Motiv der Vernichtungsarbeit rangiert, dass das so viel Musik herstellen kann, diese eigentlich vernichtende Arbeit, ist auch hochbeachtlich. Bei der Szene, so musikalisch grandios sie ist, jetzt mit dem Vater Alberich, noch interessanter ist fast Wagners Textkunst, also Formulierungen wie »Was hast du meinem Schlaf zu sagen?« Die sind selbst in dem Idiom des späten Wagner wieder neu. Das gab es in Siegfried Walküre noch nicht. Ein noch mir einleuchtenderes Beispiel ist am Anfang des ersten Akts bei der ersten Rheinszene, wo Hagen tatsächlich den Satz produziert, Gunther fragt, sitze ich herrlich am Rhein, Gunther zu Kiebigs Ruhm, und Hagen bringt den schönen Satz zu Wege, dich echt genannten acht ich zu neiden, die beid uns Brüder gebar, Frau Grimhild hieß mich's begreifen. Das müsste man also zuerst mal ins Alltagsdeutsche übersetzen, was nicht ganz einfach wäre. Ich hab's mal versucht. Hier in diesem Zwiegespräch mit dem, ein sehr finsteres, verhangenes, nächtiges Zwiegespräch, gibt es aber auch noch andere Feinheiten der Wagnerschen Diktion zu beobachten. Über den Stabreim hinaus hat sich Wagner vor allem der Form einer von ihm frei erfundenen Inversion bedient, also die Umstellung von Wörtern und Satzteilen in etwas archaisch sich gebender Manier. Was Wagners Textkünste betrifft, ein Wort noch. Viele flüchtige Wagner-Kenner haben davon gar keine hohe Meinung. Aber auch Wagner-Kenner wie Adorno setzt die Kunst Wagners im Textlichen nicht so hoch an. Ich setze sie ganz riesig hoch an. In den Meistersingern noch einleuchtender als in der Götterdämmerung, wo die Schichten nicht immer gleich gut aufgehen. In den Meistersingern sich vorzustellen, dass fünf verschiedene Idioms gesprochen werden, also das Hans-Sachs-Idiom, wenn man so will, das Volks-Idiom, das Stolzing-Idiom und so weiter. Das hätte dem Wagner niemand nachgemacht, auch kein Goethe.
Schläfst du, Hagen, mein Sohn? Das fragt Alberich und das ist Gustav Neidlinger und der Hagen Josef Greindl.
Schläfst du, Hagen, mein Sohn? Du schläfst und hörst mich nicht, den
I love you. erbe die Welt, drum möge ich mich dich in teiler Treu. Teilst du mein Grab und Grimm, o Tatschel, zerspellt der Felsung, der Fafner, den Wurm im Kampfe gefällt, und hin dich in Reifsig erlang, jede Gewalt hat er gewonnen. Allal und Nibelheim neigen sich ihm, an dem furchtlosen Helden erlahmt selbst ein Fluch, den ich kenn des Ringes wird, zu nichts nützten in Neid dieser Macht, lachend in liebender Brunst, brennende Lieben an ihm, ihn zu verderben, auch uns um Einsicht. Schläfst du, Hagen, dein Sohn?
Mein Sohn!